Vis-à-vis.
Sebastian Konrad, wenn man ein ganzes Buch schreibt über Nofretete, die Schöne ist gekommen, dann stellt sich sofort die Frage, finden Sie die Büste der Nofretete schön und was finden Sie daran schön?
Ja, also die Büste übt einen ausgesprochen großen ästhetischen Reiz auf sehr viele Leute, auch auf mich. Es ist tatsächlich, denke ich, nicht leicht, sich dem Charisma und der Aura dieser Büste zu entziehen. Das ist auf eine Weise diese Aura geht von der Büste selber aus, aber sie ist auch gemacht sozusagen. Also sie ist auch das Ergebnis einer 100-jährigen Faszination, die sich sozusagen selbst verstärkt hat. Man steht davor und denkt, sie entspricht den persönlichen ästhetischen Präferenzen, aber eigentlich ist man eigentlich auf eine Weise auch das Produkt unserer Kulturgeschichte der letzten 100 Jahre, die aus der Nofretete eben diese Ikone gemacht haben.
Wir sind gleich mitten im Buch, denn die sogenannte zeitlose Schönheit, darunter verstanden und verstehen ja viele Menschen sehr Verschiedenes. Ist es eine einfache ideale Projektionsfläche und warum kann sie das sein?
Das ist eine komplizierte Frage. Häufig, wenn ich zu dem Thema spreche, entgegnen mir die Leute, ja, aber sie ist ja einfach so schön, die ist ja einfach universal, wird sie eben als sehr schön anerkannt. Das kann man doch gar nicht leugnen. Und ich betone dann, dass man aber sehr wohl das historisieren muss, das also einordnen muss in die Geschichte der letzten 100 Jahre. Als die Nofretete das erste Mal ausgestellt wurde, 1924, entsprach sie gerade dem Schönheitsideal der damaligen Zeit. Also man kann sagen, sie war eine ägyptische Greta Garbo, ja, oder Berlins Greta Garbo sozusagen, ja, die Antwort darauf, so könnte man es fast formulieren. Das wäre vielleicht 50 Jahre vorher oder vielleicht auch 50 Jahre später nicht automatisch so gewesen. Ja. Also es hat auch was mit Schönheitsvorstellungen der Zeit zu tun. Dass sie dann eine so große Breitenwirkung erfahren hat, hat aber auch mit einer ganzen Reihe von anderen Dingen zu tun. Also insbesondere der Rolle, die Ägypten überhaupt spielte als ein Teil der Vorgeschichte der europäischen Moderne. Das ist am Anfang des 20. Jahrhunderts ganz präsent gewesen, dass man davon ausging, dass diese bestimmte Epoche der ägyptischen Geschichte, für die Nofretete steht, in der der Monotheismus, so dachte man, der Monotheismus erfunden wurde, das moderne Individuum das erste Mal auftrat. Also dieser Bezug auf diese Epoche war ganz zentral für das frühe 20. Jahrhundert und hat im Grunde die Relevanz dieser Büste nochmal verstärkt.
Was ich interessant finde, ist, dass Sie eben beschreiben, dass auf eine ganz andere Weise andere ihr Schönheitsideal in Nofretete wiederfinden. Insbesondere eine Debatte, bei der es darum geht, das ist gar keine weiße Person, denn Männer waren eher erdfarben gezeichnet, Frauen waren eher gelb gezeichnet in dieser Zeit. Also die eher den afrikanischen Ursprung dieser Person zeigen.
Zunächst mal ist wichtig festzustellen, dass die Farbgebung der Büste tatsächlich nichts mit der tatsächlichen Hautfarbe, also der Königin Nofretete selber zu tun hatte, sondern eine Konvention war. Und im Wesentlichen andeuten sollte, da handelt es sich um eine Frau. Also wir können daher keine Rückschlüsse ziehen auf die Frage, wie hell oder dunkelhäutig Nofretete selber war. Die unterschiedliche Art und Weise, sich die Nofretete zu eigen zu machen und mit eigenen Zielen oder Anliegen zu verknüpfen, das ist tatsächlich eines der zentralen Elemente dieser Geschichte. Also man kann im Grunde sagen, je bekannter und verbreiteter das Bild der Nofretete war, desto mehr Leute haben sie mit unterschiedlichen Zielen, auch gegenläufigen Zielen, in Verbindung gebracht. Und je mehr das geschah, desto mehr wurde sie eben universal verbreitet. Das bedeutet also, universale Verbreitung heißt keineswegs, dass man sie überall gleich ansah. Schon in Deutschland ist es so, dass in den 20er Jahren Feministinnen sie für sich reklamierten, die Nationalsozialisten aber kurz darauf auch. In der unmittelbaren Nachkriegszeit symbolisierte sie sowas wie den unschuldigen Neuanfang Deutschlands nach 1945. In der Gegenwart wird sie eigentlich hauptsächlich benutzt, um das kosmopolitische Berlin zu symbolisieren. Also da schon allein in Deutschland sehen wir, wie unterschiedlich diese Anliegen sind. Und wenn wir jetzt den Blick weiten, wie ich das in dem Buch tue, also nach Indien blicken, nach China, nach Brasilien, nach Mexiko, natürlich nach Ägypten, aber auch zu Diskussionen unter schwarzen Amerikanern, dann sehen wir, wie dramatisch unterschiedlich die Anliegen sind, für die sie so eingespannt wird.
Sebastian Konrad, Professor für Globalgeschichte hier an der Freien Universität Berlin. Nun sind Sie ja kein Ägyptologe. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, was von dem, was viele hineinsehen in die Büste, die in Berlin auf der Museumsinsel steht, ist denn irgendwie fassbar in der historischen Wirklichkeit? Was wissen wir eigentlich über diese Frau? Relativ wenig. Ist das vielleicht sogar gerade die Chance, dass es im Unterschied zu anderen, sag mal, ikonografischen Figuren, ich denke an Kleopatra, eben nicht so viele Informationen gibt?
Das ist, ich denke, ein guter, ein anregender Gedanke, den Sie da äußern. Tatsächlich ist es so, dass wir relativ wenig wissen über Nofretete. Wir wissen, können spekulieren über ihre Herkunft. Wir haben keine gesicherten Fakten. Sie tritt im Grunde auf in dem Moment, in dem sie Echnaton heiratet, den Pharao. Mit dem Ableben von Echnaton, dem relativ frühen Tod, verschwindet sie eigentlich auch schon wieder. Was wir wissen, ist, dass sie in diesen 10 Jahren, und das ist eine revolutionäre Epoche in der Geschichte des alten Ägyptens, in der Echnaton und Nofretete gemeinsam sozusagen den Olymp der vielen Götter abschaffen zugunsten eines einzigen Gottes, Aton. Und eine Umziehen in eine neue Hauptstadt, das ganze Reich sozusagen auf eine neue, könnte man sagen, kosmologische Grundlage stellen. Und das Besondere ist, dass Nofretete da nicht einfach nur die Gattin ihres Mannes ist, sondern selber ganz entscheidend an dieser kulturellen Revolution beteiligt war. Die Tatsache, dass man eigentlich relativ wenig weiß, führt dazu, dass es leichter wird, alle möglichen Dinge auf sie zu projizieren. Ja, das ist ja tatsächlich das, was geschehen ist im letzten Jahrhundert, dass das Bild von Nofretete sich abgelöst hat, sowohl von der historischen Nofretete, als auch in gewissem Maße sogar von der Büste selber. Ja, sodass inzwischen die Silhouette, wenn sie irgendwo erscheint, eigentlich schon sehr viel Bedeutung transportiert, ohne dass man die Büste selber sehen muss.
Nun ist das natürlich auch eine Chance, zum Beispiel für Historikerinnen und Historiker, komplizierte Sachverhalte zu erzählen, wie zum Beispiel das große Wettrennen der europäischen Kolonialmächte um Antiken, weswegen in Paris, in London, aber auch in Berlin sehr viele Gegenstände vorhanden sind.
Diese Ausgrabungen, das waren in der Regel europäische Kampagnen, weil der ägyptische Staat gar nicht die Mittel dazu hatte. Europäer kamen also mit eigenem Geld, waren aber vor Ort abhängig davon, eine große Anzahl von einheimischen Arbeitern zu beschäftigen. Zum Teil waren das ungelernte Kräfte, die Gruben, Sand wegbrachten, Wasser brachten und so weiter. Aber insbesondere die Vorarbeiter waren im Grunde Archäologen, ja, man könnte sagen Ägyptologen in eigener Form. Also sie kannten sich aus, ist der wichtigste dieser Vorarbeiter, das ist eben auch jener, der die Büste der Nofretete fand. Der war für die deutschen Ausgrabungen so wichtig, dass er zeitweise bei mehreren Ausgrabungen gleichzeitig beschäftigt war, also hin und her pendelte, weil man ohne seine Kenntnis seine auch Kunstfertigkeit gar nicht auskam. Also natürlich ist es so, dass die deutschen Archäologen eigenes Wissen mitbrachten, das auch entscheidend war, zentral war für zum Beispiel die Ausgrabung eben in Amarna, wo man die Nofretete gefunden hat. Gleichzeitig war es so, dass das eigentliche Grab selber Fähigkeiten verlangte, die zum Beispiel Ludwig Borchardt selber gar nicht gehabt hätte. Also es ist schon eine Kombination dieser verschiedenen Formen des Wissens, die nötig war. Es ist, glaube ich, kennzeichnend für die Geschichte der europäischen Archäologie ganz generell, dass es dann am Schluss immer die europäischen Archäologen sind, deren Namen in den Geschichtsbüchern verewigt wird, während die einheimischen Archäologen eigentlich vergessen wurden.
Seit die Büste das erste Mal ausgestellt worden ist, vor 100 Jahren, gibt es eine Diskussion über die Frage, wem gehört das jetzt eigentlich? Wo gehört das hin? Es hat Rückgabeforderungen gegeben. Es hat auch mal Zeiten gegeben, da haben Ägyptologen gesagt, na, so wichtig ist die nicht, anderes ist wichtiger, können wir eintauschen. Heute gibt es diese Diskussion in periodischen Abläufen auch immer wieder. Muss ich also Sebastian Konrad, der über Nofretetes globale Karriere geschrieben hat, fragen, wo gehört denn nun die Büste hin und wem gehört das Bild?
Das ist eine sehr gute Differenzierung, denn tatsächlich sind das zwei unterschiedliche Dinge. Also, wie Sie sagen, die Diskussion über die Restitution, die Rückgabe an Ägypten, gibt es, solange es Nofretete als öffentlich sichtbare Objekt gibt. Also seit der ersten Ausstellung 1924, noch im selben Jahr, gab es die ersten Rückgabeforderungen aus Ägypten. Und sie, ja, das ist eine Geschichte, die bis heute anhält und uns auch in der Zukunft ganz sicher noch begleiten wird. Dazu kann man jetzt unterschiedliche Standpunkte haben. Mein eigener Standpunkt, ganz knapp gesagt, wäre zu sagen, das Recht Berlins oder Deutschlands auf die Büste ist jetzt nicht sehr, sehr gut begründet. Eigentlich müsste eine Diskussion über den zukünftigen Ort der Büste damit beginnen, dass man sagt, ja, nach den Gesetzen des frühen 20. Jahrhunderts, im Zeitalter des Imperialismus, ist die Büste zwar rechtmäßig nach Deutschland gekommen, aber solche Gesetze hatte man schon 10 Jahre später, wären die undenkbar gewesen. Das ist also, das sind Gesetze im Zeichen des Imperialismus. Und das, also das müsste Schritt Nummer 1 sein, um dann ein ergebnisoffenes Gespräch zu führen. In Ihrer Frage ist aber angelegt, dass selbst wenn die Büste nach Ägypten zurückginge, die Frage, wem das Bild gehört, wer sie für sich reklamieren kann, überhaupt nicht entschieden ist. Das ist nicht mehr zu kontrollieren. Also gerade im letzten Jahr gab es eine heftige Kontroverse, ägyptische Proteste gegen eine Ausstellung in den Niederlanden, wo Bezüge in der Hip-Hop- und Popkultur auf das alte Ägypten ausgestellt wurden. Also Plattencover oder Songtexte, Videos, in denen Popkünstler sich auf das antike Ägypten bezogen, vor allem schwarze Künstler, African-American-Künstler. Und das hat in Ägypten eine solche Empörung ausgelöst, dass man den niederländischen Archäologen fortan verbot, in Ägypten Ausgrabungen zu machen. Da zeigt sich, Ägypten möchte gerne, der Staat möchte gerne das Bild der Nofretete kontrollieren. Das ist aber längst nicht mehr denkbar und möglich.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.